Auf in die Zukunft, der Podcast zum Perspektivprozess des Ziffert Investbund.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf in die Zukunft. Folge Nummer 11, heute mit Jendrik Peters. Warum junge Menschen die Zukunft gestalten müssen. Herzlich willkommen in die Runde.
Hallo.
Vielen Dank.
Bevor wir dich ein bisschen näher kennenlernen und auch inhaltlich einsteigen, wie ihr es von uns gewohnt seid, ein Check-in. Und heute kommt die Check-in-Frage von Lena.
Genau. Und ihr merkt vielleicht schon am Titel der Folge, heute geht's um junge Menschen. Und was würde sich mehr anbieten, als beim Check-in mal eine Reise zurück in unsere eigene Jugend zu unternehmen? Wir kommen in kurzen Austausch. Wenn du die Möglichkeit hättest, deinem 16-jährigen Ich einen Rat für die Zukunft zu geben, was wäre das?
Ich würde sagen, es geht immer weiter und am Ende ist es genau richtig so, wie du das machst. Das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, weil das, glaube ich, voll viele Menschen auf diese Frage antworten oder eben sagen, mach's anders. Aber ich würde sagen, es wird alles und es fügt sich alles. Also mach's einfach genauso weiter und geh im guten Vertrauen darauf weiter deinen Weg.
Danke, Jendrik. Fabi, was wäre dein Rat?
Ich würde sagen, einfach mal machen. Und versuch die Dinge so zu machen, dass sie ja vielleicht möglichst leicht auch nachhaltig fortbestehen können. Also ne, wir machen ja im CVM oft Dinge, die sich wiederholen im Jahresrhythmus oder im Monatsrhythmus oder. Und direkt am Anfang schon zu gucken, wie können wir das in diesem Turnus möglichst mit sparenden Ressourcen hinkriegen, anstatt das jedes Mal wieder von neu zu machen.
Cool.
Und du, Lena?
Ich lege noch dazu die Ermutigung an mich selbst. Du bist genau richtig, so wie du bist und vertrau deinem Weg, den Begabungen, die du gerade in dir entdeckst und dass du was Cooles draus machen wirst und sich das alles fügen wird. Ich glaube, für mich war das schon so eine Zeit der ersten Weichenstellung. Wo geht die Reise hin? Welche Zukünfte warten auf mich? Auch wenn ich den Begriff da noch nicht kannte. Und da Vertrauen zu haben, das würde ich mir gerne nochmal ja, ordentlich zusprechen.
Ich würde vielleicht noch dazulegen, meinem Ich zu sagen, fang einfach früher an, Golf zu spielen, weil dann wäre ich jetzt in meiner Karriere schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Das fiel mir gerade noch dazu ein.
Ja, vielleicht sollten wir die Antwort vorhin rausschneiden und die einfach nur senden, Jendrik.
Also ja. Ich denke,
damit machst du dich direkt sympathisch.
Liegt in eurer Macht, ja.
Ja, sehr gut, Lena. Vielen Dank für diese interessante Frage. Und wenn ihr HörerInnen uns an euren Antworten beteiligen wollt, dann schreibt uns gerne. Sicherlich spannend, das auch von euch zu hören. Jendrik Peters, wollen wir ein bisschen kennenlernen. Du bist Bundessekretär für Bildung und Außenvertretungen im CVM Investbund. Ist der Titel soweit richtig oder habe ich was vergessen oder falsch benannt?
Das ist vollkommen korrekt dargestellt.
Okay, das Ganze bist du seit Januar 2022. Das kann man soweit auf der Homepage nachlesen, aber was kannst du uns vielleicht etwas persönlicher über deinen bisherigen Weg im CVM erzählen?
Dass der CVM maßgeblich daran beteiligt war, dass ich jetzt so ein selbstbewusster Mensch bin, zumindest nach außen. Ich habe im CVM gelernt, meine eigenen Stärken zu entwickeln. Ich war früher ein sehr ängstlicher Junge, ich hatte Angst vor allen möglichen Sachen. Ich hatte Angst vor dem Nikolaus, hatte Angst vor so kleinen Wellen, die nur so ein paar Zentimeter hoch waren. Angst davor, woanders zu übernachten. Und das hat sich eigentlich erst so mit 13, 14 gelegt, als ich auf die erste CVM-Freizeit mitgefahren bin, damals nach Schweden, und habe da irgendwie eine Jugendreferentin gehabt, die Beziehungsarbeit gemacht hat und gesagt hat, irgendwas sehe ich in dir, du scheinst das hier alles gar nicht so langweilig zu finden, wie vielleicht andere, auch das mit dem Theologischen. Und du kannst irgendwie über SingStar, habe ich so Feedback bekommen, dass ich doch irgendwie ganz gut singen kann. Und die Freizeit ist so der Startpunkt gewesen in ganz viele Sachen in meinem Leben, dass ich dann in den Chor eingetreten bin, Praktikum bei der Zeitung gemacht habe, beim Jugendgottesdienst im CVM mitgemacht habe. Das ging dann alles so weiter und ich war dann auch schon CVM-Mitglied und die Geschichte teile ich auch immer gerne. Ich habe ja gedacht, wenn ich da mitfahre, muss ich Mitglied sein im CVM. Freizeit mitfahren, also Mitglied. Niemand sonst war Mitglied in diesem Verein, außer den Mitarbeitenden. Aber meine Eltern haben dann gesagt, komm, bleib dabei.
Jetzt einwenden.
Ja, genau. Dies waren irgendwie 2 Euro pro Monat und der Beitrag wird, glaube ich, bis heute vom Konto meiner Eltern eingezogen. Das habe ich noch nicht revidiert. Von daher, seitdem bin ich im CV.
Und jetzt hast du gesagt, du wurdest da auf verschiedenen Ebenen persönlich gestärkt und hast dich ja, da positiv entwickeln können. War das auch ein Grund dafür, dass du Verantwortung im CVM übernommen hast und dann in die verschiedenen Rollen, die du dann in den letzten Jahren hattest, auch hinein ja, gewachsen bist?
Ja, ich glaube, da kamen viele Sachen zusammen. Einmal, dass ich da eben gesehen wurde und gedacht habe oder gemerkt habe, okay, ich kann irgendwie was und die Jugendreferentin das entsprechend auch gefördert hat. Dann kam natürlich auch dazu, dass im Vorstand bei einem Ortsverein immer Leute gesucht werden und natürlich auch so Aussagen da waren wie, ja, wir haben noch einen Platz frei, hast du nicht Lust? Also es ging nicht, ey, wir wollen dich und du deine Kompetenzen, sondern wir haben noch einen Platz frei. Ich glaube aber trotzdem, dass sie mich nicht ohne Grund gefragt haben und habe mich da auch dann empowered gesehen, da mitzumachen, habe einen guten Support bekommen auch damals und das war letztlich der Einstieg in die Gremienwelt, also das Vorstandsamt im CVJM Lengerich, schöne Grüße, war so eins der ersten richtigen Gremien, in dem ich dann aktiv war.
Du warst ja lange Zeit ja, ehrenamtlich engagiert, so habe ich dich auch kennengelernt, kommen wir später noch zu, im Westbund auch. Inwiefern prägt deine ja, eigene Jugendzeit, die ich jetzt, wo ich herausgehört habe, dass die sehr positiv war für dich mit den Erfahrungen im CVJM vor Ort, inwiefern prägt diese Zeit deine heutige Arbeit im CVM als Hauptamtlicher?
Ich glaube, dass ich dadurch Erfahrungen schon von der Basis habe und weiß, worüber wir reden, wenn es um jugendpolitische Sachen geht. Also wenn wir aktuell über Qualität von Freizeiten reden, dann weiß ich, wie es ist, selber auf eine Freizeit mitzufahren, als Teilnehmer, aber auch als Betreuer oder später auch als Leiter von Freizeiten. Man hat einfach einen anderen Einblick. Ich glaube, dass ich schon weiß, was ein Ortsverein vor Ort so grundsätzlich bewegt, wie ein Vorstand eigentlich arbeitet. Und das kommt mir jetzt zugute in dem Hinblick, dass mir schon wichtig ist, immer den Bezug zur Basis irgendwie zu halten. Auch wenn das schwierig ist, wenn man dann auf einer Landesebene aktiv ist, irgendwie die Informationen und das Gefühl für die Basis zu behalten und den Kontakt, möchte ich es nicht missen. Und da hilft mir der Einblick, den ich über ganz, ganz viele Jahre ehrenamtlich hatte, da immer wieder einen Bezug hinzubekommen.
In deiner Jobbeschreibung steht Bildung und Außenvertretung. Du hast gerade schon Jugendpolitik als Stichwort reingebracht. Versuch doch mal einen kurzen Abriss zu geben. Was macht deinen Job eigentlich aus beim CVJM Westbund?
Ja, ich glaube, Außenvertretung ist so ein Begriff, der eigentlich auch nur bei uns vorkommt. Niemand sonst heißt irgendwie so. Meistens sind das die ReferentInnen für Jugendpolitik und Bildung. Ne? Aber bei uns sind ja die Titel generell auch manchmal etwas speziell.
Wir sind ja auch was Besonderes, ne? Kann man genau sagen.
Wir sind ja auch BundessekretärInnen. Und da dachte ja auch jeder, als ich angefangen habe beim Westbund, dass ich jetzt fast Bundeskanzler bin. So, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Deswegen, mein Job besteht, ich dachte, als ich angefangen habe, das besteht so zur Hälfte aus Bildungsangeboten, so Juleika, Kombikurs, Mediendidaktik, was ich hier irgendwie auch gelernt habe und Online-Kurse und die andere Hälfte Außenvertretung. Mittlerweile würde ich sagen 70% Jugendpolitik und Außenvertretung und dann noch ein bisschen Bildung, wobei man das nicht immer trennen kann. Denn wenn wir jugendpolitisch über Antirassismus reden, wenn wir über Diversität reden oder über offenen Ganztag, dann sind das immer auch Bildungsveranstaltungen. Und ich bin über den Westbund eben gewählt in zum Beispiel den stellvertretenden Vorsitz der evangelischen Jugend NRW. Das ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich immer so gewesen, dass der Hauptamtliche vom CVJM da den stellvertretenden Vorsitz macht auf Landesebene. Und da mache ich Jugendpolitik. Also letztlich vertrete ich die Belange der evangelischen Jugend nach außen und versuche immer, den Blick vom CVJM Westbund in dem Fall da mit reinzubringen, dass wir Werke und Verbände bei den großen Landeskirchen in NRW nicht vergessen werden.
Und wer da mehr Interesse hat, dem empfehle ich auch gerne deinen Podcast Berufsjugendlich, wo man ja auch ganz viel über Jugendpolitik und Gremien und Jugendverbandsarbeit und sowas erfahren kann.
Genau, und der geht aber explizit nicht nur um evangelische Jugendverbandsarbeit, sondern da behandeln wir bundesweite Themen, die jugendpolitisch generell relevant sind. Gaming zum Beispiel. Ja.
Sehr gut. Vielleicht letzte Frage für dich, um dich ein bisschen persönlich einzuordnen. Ja, was bedeutet Partizipation für dich persönlich und warum ist es so wichtig, junge Menschen aktiv in Entscheidungsprozesse einzubinden?
Weil wir aus ganz, ganz vielen Jahren kommen, wo wir immer nur über junge Menschen geredet haben, aber nicht mit den jungen Menschen. Das spielt sich in ganz vielen Gremien noch ab, dass wir glauben, immer genau das Richtige zu wissen, was junge Menschen brauchen. Und diese Haltung ändert sich jetzt so langsam. Partizipation zu ermöglichen, ist total anstrengend, wenn man irgendwann da hinkommt und sagt, wir müssen aber noch die beteiligen und noch die beteiligen und die müssen auch noch mitreden. Aber das Anstrengende lohnt sich ja. Das ist ja eigentlich fast parallel zur Demokratie, das ist auch anstrengend, wenn alle irgendwo mitreden wollen. Aber um dann auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und einen Konsens zu finden, lohnt sich der Aufwand. Und junge Menschen sind eben die Zukunft, so banal wie sich das anhört, so richtig ist es ja. Und wir müssen dahin kommen, dass bei allen Entscheidungen, die es eigentlich politisch auch gibt, junge Menschen gehört werden. Denn Jugendpolitik ist ein Querschnittsthema, egal ob ich jetzt über Mobilität rede, ob ich über Diversität rede oder über Finanzen generell. Junge Menschen müssen einfach mitgehört werden. Und ich verstehe meinen Job so, das zu ermöglichen und diese Strukturen eben zu schaffen.
Sehr cool. Vielen Dank für diesen ersten Auftakt. Und wir nehmen dich und unsere HörerInnen mit in ein tieferes Eintauchen in die Frage, warum junge Menschen die Zukunft gestalten müssen. Hier im Podcast zum Perspektivprozess reden wir immer darum, was sind Zukunftsperspektiven von CVJM-Arbeit, aber auch, wenn ihr jetzt nicht aus dem CVJM kommt, von christlicher Kinder- und Jugendarbeit im Grundsätzlichen. Und wir haben bei uns im Verband ja schon seit 5 Jahren unter dem, ich sag mal, Schlagwort Young Leaders einen Arbeitsbereich, wo wir manche Sachen erprobt haben, die auch genau in die Richtung gehen, die du jetzt beschreibst. Wie kann eine Beteiligung aussehen? Wie kann eine Verantwortungsübernahme durch junge Menschen aussehen? Der Bereich, den ich verantworte davon, wo wir uns auch kennengelernt haben, als du noch nicht mein Kollege, sondern junger Erwachsener warst, der ehrenamtlich bei uns im Verband unterwegs war. Und ich möchte daran ein bisschen anknüpfen an die Fragen, die wir uns darstellen. Zum Beispiel, wie können junge Menschen in die Vorstände kommen? Wie kann ja der Generationenwechsel aussehen? Nämlich bei einer Beobachtung, die wir, sag mal, ich glaube, alle drei auch teilen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, junge Menschen zu motivieren, verbindlich und auch langfristig Verantwortung zu übernehmen. Oder überhaupt junge Menschen nochmal neu fürs Ehrenamt zu begeistern. Spannende Frage, wie kann das dennoch gelingen? Hast du Ideen, Jendrik?
Indem man junge Menschen vor allem mal machen lässt. Wenn man sich anguckt, wo sind denn Bewegungen von jungen Menschen in den letzten Jahren eigentlich vorangekommen und vorangegangen und haben was bewegt. Ich denke zum Beispiel an Fridays for Future. Da hat nicht irgendein Gremium gesagt, so, wir gründen jetzt die Gruppe, die heißt Fridays for Future und wir brauchen junge Menschen, die holen wir irgendwie zusammen und die gehen los. Sondern da hat sich in dem Fall Greta damals mit ein paar anderen Leuten, die war sicherlich nicht ganz alleine, gedacht, komm, wir gehen jetzt mal los. Und dann hat sich das so entwickelt, weil sie gegenseitig begeistert waren und die Freiheiten hatten, solche Dinge einfach zu machen. Sie haben dann irgendwann auch das Vertrauen gespürt, auch Erwachsene fanden das auf einmal gut und haben das supportet und haben sich dann sehr selbstwirksam gefühlt. Und ich glaube, sobald wir jungen Menschen das Gefühl von Selbstwirksamkeit geben, haben wir schon sehr viel erreicht. Denn das ist ganz oft das, was in Gremien fehlt, auch in CVJM, dass die Menschen oder die jungen Menschen gar nicht das Gefühl haben, wir können da irgendwie etwas bewegen. Und wir können dafür schon Strukturen schaffen, aber am Ende geht es ja vor allem um Haltung.
Und ich höre bei dir so ein bisschen raus, ja, vielleicht eher so Movement und Bewegungen und Aufbrüche von jungen Menschen auch wahrzunehmen und zu unterstützen, zu gucken, wo sind Themen vielleicht auch, wo sind Interessen?
Genau, wir müssen junge Menschen dann auch mal loslaufen lassen. Also mir ist wichtig zu sagen, wir brauchen beides. Es gibt eine Gremienkultur und es gibt Gremien, die müssen einfach da sein, weil so sind wir organisiert, so laufen demokratische Prozesse ab. Es kann nicht komplett ohne jede Struktur laufen. Aber sobald wir merken, da sind ein paar Leute, die haben Interesse für ein Thema und die machen sich auf den Weg, etwas zu erreichen, sollten wir als Berufsjugendliche oder ältere Ehrenamtliche alles dafür tun, das zu unterstützen, auch an manchen Stellen zu sagen, ja, möglicherweise mach's doch vielleicht so aus den und den Gründen, aber vor allem zu sagen, es ist gut, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt.
Ich hake nochmal nach, was würdest du sagen, wie gelingt es heute überhaupt, noch Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern? Das ist vielleicht eher so eine jugendpolitisch grundsätzliche Frage. Was macht Ehrenamt attraktiv?
Ehrenamt macht attraktiv, dass man dort eben das Gefühl hat, sich selbst und seine Stärken einbringen zu können. Das, was vielleicht im Job oder in der Bildungswelt, Schule, Studium, Ausbildung nicht immer so ist, kann ich im Ehrenamt einbringen. Ich kann selber organisieren, ich kann meine Persönlichkeit dort weiterentwickeln. Aber nur eben, da wiederhole ich mich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann eben auch was machen und ich bekomme die Freiheiten dafür. Sich ehrenamtlich zu engagieren, ist heutzutage ja schon fast Luxus für viele Menschen, sich diese Zeit dann noch irgendwie rauszunehmen. Und wenn sie das dann tun, dann muss es schon so gut, so offen sein, dass man nicht nach ein paar Wochen das Gefühl hat, ich werde ja eigentlich nur noch in irgendwelche Strukturen gezwängt und kann mich gar nicht ausleben.
Ja, die Rahmenbedingungen müssen passen. Ja. Ich frage dazu noch mal ein bisschen weiter nach. Du hast es gerade schon benannt, dieses Spannungsfeld zwischen Jugendverband immer auch als Spielwiese, als ein Ausprobierraum für junge Menschen, wo eben diese Freiheit sein muss, sozusagen sich mit den eigenen Interessen und Begabungen einbringen zu können. Und trotzdem haben wir ja die Herausforderung, unsere Gremien, die Vorstände zu besetzen. Und ich erlebe das schon, dass es in vielen Ortsvereinen und Kreisverbänden bei uns im Westbund eine wirkliche Herausforderung ist, Menschen zu finden, die sich in der Vorstandsarbeit engagieren wollen. Da sind oft Posten vakant oder ich sag mal, diese praktische Arbeit und auch das Ermöglichen von wertvollen Erfahrungsräumen für junge Menschen, aber auch Spielwiesen hängt eben dran, dass Menschen in den Gremien auch bereit sind, ich sag mal, die Struktur dafür zu bespielen. Wo siehst du da, ich sag mal, die größten Hindernisse, um da eine gute Kontinuität herzustellen, auch vielleicht Generationenübergänge zu gestalten? Warum ist das so schwierig?
Ich habe manchmal so den Eindruck, dass vor Ort gar nicht so richtig gewollt wird, dass junge Menschen tatsächlich dann auf diese Stellen kommen. Denn wenn ich wirklich möchte, dass junge Menschen nachfolgen im Vorstand oder in anderen Gremien, dann muss ich entsprechend auch die Gremien umbauen. Ich kann nicht mehr denken, okay, so wie es früher war, so kommen jetzt auch alle einfach da rein. Da jagen wir die Menschen vom Hof. Ob das jetzt ein Presbyterium ist, ob das ein Verein ist, gibt immer positive Ausnahmen, aber das sind noch zu wenig. Das heißt, wir müssen verstehen, dass junge Menschen nicht von selber kommen und vor allem nicht in die Strukturen kommen, die wir seit 30 Jahren machen. Und da erlebe ich nicht immer die Bereitschaft, da wirklich mal etwas zu verändern, Uhrzeiten von Gremien mal zu ändern, so dass es vielleicht nicht bis 23 Uhr in die Nacht geht, dass man ein bisschen effektiver ist, dass man methodisch die Sitzung ein bisschen anders aufbereitet. Ne? Das machen ja viele Leute mit der Sitzungsbox vom Tobi zum Beispiel oder auf anderen Wegen, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben und am Ende auch wieder eine Haltungsfrage. Will ich mich wirklich verändern und will ich auch Macht abgeben? Und ich sage bewusst Macht, denn oft ist es eine Machtfrage, wer kann was wie entscheiden? Und wenn es nur der Ort und die Uhrzeit des nächsten Gemeindefestes ist oder Vereinsfest. So, und wenn ich das überwunden habe, dann kann ich, glaube ich, langsam dahin kommen, dass es für junge Menschen auch wieder attraktiv wird. Aber vorher würde ich es auch keinem Menschen unter 30 empfehlen, überhaupt in dieses Gremium zu gehen.
Damit wir hier jetzt vielleicht bei dieser Fragestellung, wie kann das gelingen, auch junge Menschen in Verantwortung bringen, nicht auf so einer Negativnote enden und ich den Ball gleich an Fabi abgebe, noch eine Frage von mir. Du hast gesagt, du bist ja auch viel in dem Bereich Außenvertretung, in den evangelischen Kirchen und mit anderen Werken und Verbänden vernetzt. Gibt es Gremien, gibt es andere Player, wo du sagst, da gelingt die Partizipation, die Beteiligung von jungen Menschen besonders gut? Fällt dir spontan was ein? Andere, von denen wir was lernen können in dem Bereich?
Ja, ich würde da gar nicht unbedingt einzelne Verbände oder Werke nennen, weil die haben oft dieselben Herausforderungen wie wir auch. Ich würde übrigens immer von Herausforderungen sprechen und nicht von Problemen und die evangelischen Jugenden auch. Aber zum Beispiel gibt es in ganz vielen Städten und Kommunen gibt es Jugendparlamente oder eben Stadtjugendringe. Kommt jetzt darauf an, wen du fragst, da hörst du unterschiedliche Meinungen, was denn jetzt besser ist, wo Jugendliche eben oder junge Menschen an der Kommunalpolitik beteiligt werden. Wir haben bei jeder Wahl eigentlich die U18-Wahlen, wo junge Menschen da schon mal ihre Stimme abgeben können und das Gefühl haben, okay, mit den Ergebnissen wird dann auch was gemacht. Oder jetzt bei der Europawahl hatten wir U16-Wahlen, weil das Wahlalter eben auf 16 abgesenkt wurde. Wir haben bundesweit den Deutschen Bundesjugendring, der eben die Vertretung von ganz, ganz vielen Jugendverbänden ist und da auch die Stimme bundesweit einbringt. Also es gibt schon Beteiligungsformate, wo das Ganze funktioniert, aber die Personen, die sich dann beteiligen auf einer entsprechenden Ebene, sind immer spezielle Ehrenamtliche. Das sind so Spitzenehrenamtliche und das meine ich jetzt nicht von ihrer unbedingt nur von ihrer Kompetenz her, sondern davon, dass sie sehr viel Zeit einsetzen und dafür auch andere Dinge vernachlässigen, wie zum Beispiel ein Studium oder eine Ausbildung, um das dann gut zu machen. Wir haben, wenn man den Blick mal weitet, in Portugal gibt es seit ein paar Jahren jugendorientierten, partizipativen Haushalt. Also da gibt es die Idee, dass junge Menschen sogar die Möglichkeit haben, über einen Teil des öffentlichen Budgets zu entscheiden. Wenn wir auf Jugendverbände an sich schauen, dann ist es oft ein sehr formalisierter Weg, wo Leute hindelegiert werden an einen bestimmten Ort und dann wieder woanders delegiert werden und dann geht so eine Kette von unten nach oben. Es gibt Ansätze, wo gesagt wird, lass uns das nicht an Delegationen festmachen, sondern alle, die kommen und am Tag X da sind, die dürfen auch mitstimmen. Ne, lass uns das nicht so sehr an Ämtern festmachen, aber das ist erst im Wachsen.
Danke.
Vielen Dank und wir wollen ein bisschen noch tiefer reinschauen in die Entwicklung in der Jugendverbandsarbeit, vielleicht auch in den Kirchen, im Stichwort Jugendbeteiligung. Was tut sich da konkret oder wie ist vielleicht die Entwicklung in den letzten Jahren da vorangeschritten?
Ja, wir sind gerade dabei, da neue Strukturen in NRW einzuführen. Denn vor 2 oder 3 Jahren haben wir uns als Evangelische Jugend NRW mal gefragt, sind wir eigentlich an allen Stellen wirklich Jugendverband? Und da kann man sich fragen, was ist eigentlich ein Jugendverband? Und da steht im Sozialgesetzbuch Nummer 8, Paragraph 11 und 12, keine Sorge, das war es jetzt auch schon mit Paragraphen. Die sind aber auch nicht lang. Aber du hast
ja schon vorgewarnt im Vorgespräch.
Genau, die sind aber auch nicht lang. Und deswegen erlaube ich mir einfach mal den Paragraph 12 in den Satz 2 zu zitieren. Der beschreibt nämlich alles total gut. In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet. Sie kann sich aber auch an junge Menschen wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen junger Menschen zum Ausdruck gebracht. Und genau das ist der Paragraph, auf dem ganz viel Verbandsförderung basiert. Wir bekommen ganz viel Geld vom Ministerium jedes Jahr und haben jetzt gerade geschaut, okay, wie ist das eigentlich mit der Jugendverbandsarbeit vor Ort? Und da stellen wir eben fest, ja, es hängt auch so ein bisschen am Alter, an der Altersfrage. Also wie jung darf oder muss ein Gremium sein, um die Interessen von jungen Menschen eigentlich zu vertreten?
Genau, wir wollen jetzt hier kein Pro-Seminar machen, aber als du das eben zitiert hast, habe ich mich gefragt, was heißt denn dann junge Menschen und was heißt, ich glaube, mitverantworten, hast du gesagt. Was heißt das konkret oder wie ist da die Interpretation?
Ja, die Gutachten, die es da eben zu gibt, die haben verschiedene Player in der Jugendarbeit in Auftrag gegeben, kommen zu dem Ergebnis, dass 2/3 oder zumindest mal die Hälfte eines entscheidenden Gremiums mit Menschen unter 27 besetzt sein sollte. Also eine Delegiertenversammlung oder Konferenz, wie sie bei der Evangelischen Jugend im Rheinland heißt, sollte zu 2/3 mit Menschen unter 27 besetzt sein, damit die Interessen von jungen Menschen angemessen vertreten sind. Und das ist natürlich eine Frage, die betrifft uns als CVM sehr besonders. Sie betrifft auch die Kirchengemeinden, aber uns besonders, weil wir die anderen verbandlichen Prinzipien eigentlich schon ganz gut erfüllen. Wir haben keine Abhängigkeit von einem Erwachsenenverband. Unsere Arbeit ist auf Dauer angelegt. Wir richten uns in der Regel an unsere Mitglieder, aber nicht nur. Es gibt ja auch Leute, die sich bei uns beteiligen, die kein Mitglied sind.
Man kann zum Beispiel auf eine Freizeit fahren von uns, ohne Mitglied zu sein.
Ja, das habe ich dann auch gelernt. Aber natürlich aus CV-Perspektive ist es natürlich super, wenn alle Mitglied werden, die auf dieser Freizeit sind.
So. Werdet Mitglied, Freunde.
Ja, vielleicht können wir kurz den Werbeblock einfach einschieben, dass es jetzt auch die Möglichkeit gibt, wenn du kein CVM vor Ort hast, in einem digitalen CVM überregional Mitglied zu werden. Jetzt am Wochenende gegründet auf der Delegiertenversammlung. Verlinken wir euch in den Shownotes.
Fresh News.
Yes.
Hast du gesagt, was wie da so die Entwicklung ist und was Jugendbeteiligung dann laut den Gutachten auch bedeutet und was da dran hängt, Stichwort Förderung. Welche Chancen und Herausforderungen strukturell, aber auch inhaltlich ergeben sich für uns als christliche Jugendarbeit in diesem Kontext dann?
Ich glaube, dass uns diese Entwicklung Rückenwind dazu gibt, uns weiter zu verjüngen, weil wir sind im CVJM und da muss ich, glaube ich, gar nicht Westbund hintersetzen, sondern das gilt allgemein sehr, sehr alt und müssen uns da dringend verjüngen, damit wir uns auch wieder zu Recht Jugendverband nennen dürfen. Also wir schreiben immer überall drauf, wir sind größter oder großer Jugendverband, aber erfüllen wir eigentlich diese Prinzipien? Und ich meine jetzt nicht wegen dem Geld. Wir müssen uns, glaube ich, auch klar machen, es geht nicht nur um Geld, sondern es geht um die ideelle Ebene auch. Machen wir das eigentlich? Und da sehe ich an ganz vielen Stellen großen Handlungsbedarf. Aber woher sollen wir die Menschen denn eigentlich nehmen? Und es bringt auch nichts, wie ich eben gesagt habe, jetzt 20, 30 junge Menschen unter 27 einfach in die Gremien zu packen. Da muss sich ja auch von der Kultur etwas ändern. Und das sind die Herausforderungen, die wir als CV gerade haben.
Provokant gefragt, was machen wir dann mit den über 27-Jährigen?
Ja, da muss es eben Wege geben, deren Erfahrungen nicht hätten überfallen zu lassen, sondern trotzdem einzubinden. Und es geht ja auch nicht darum, dass nur noch unter 27-Jährige dabei sind, was sich übrigens auch aus dem SGB VIII ableitet, falls die Frage kommt, wieso 27, weil junge Menschen per Gesetz oder laut Gesetz bis 27 sind, also wir alle schon nicht mehr. Und vermutlich viele von denen, die das jetzt hören, vielleicht auch nicht. Aber ja, 27 und die Älteren können das letzte Drittel bilden oder in anderen Funktionen eben dabei sein. Ne? Also warum braucht es in einem Jugendverband eigentlich eine Kinder- und Jugendvertretung oder spezielle Arbeitsbereiche für junge Menschen? Warum haben wir nicht spezielle Arbeitsbereiche für alte Menschen? Warum haben wir nicht ein entsprechendes Forum für ältere Mitglieder? Ne? So, ich habe manchmal das Gefühl, es wird besonders herausgestellt oder wir müssen besondere Maßnahmen ergreifen, dass wir irgendwie noch so wirken, als wären wir ein Jugendverband, der auch wirklich jung ist und gründen dafür verschiedene Dinge. Eigentlich muss das ja aus sich selbst herauskommen. Und wir müssen eine gute Möglichkeit finden, Menschen, die schon ein fortgeschrittenes Alter haben, trotzdem gut einzubinden und von deren Expertise eben zu profitieren. Weil es geht nur miteinander.
Gut, ich hab jetzt rausgehört, du willst niemanden rauswerfen, der eine gewisse Altersgrenze überschritten hat. Und wir können es vielleicht transparent machen. Wir haben im Gesamtvorstand ja auch darüber auch schon gesprochen. Du warst da mit Stefanie Wöhner und hast unter anderem zu den Gutachten und so das uns näher gebracht. Und was für mich da als Perspektive auch nochmal gut war, die würde ich gerne dazulegen, ist dieses, dass sich ja auch die jungen Menschen dafür entscheiden können, bewusst erfahrene Menschen auch zu wählen oder zu beauftragen auf gewisse Rollen und Positionen.
Genau. Deswegen ist ja auch gerade so die Überlegung, wie schaffen wir es, den Souverän bei uns im Westbund, und das ist die Delegiertenversammlung, das höchste Beschlussgremium, weil es die Breite unseres Verbandes in der Theorie abbildet, dass wir es dort schaffen, die Altersfrage hinzubekommen, und wen diese Personen dann in ihren Vorstand wählen, also von dem sie sich vertreten lassen, das können auch ältere Leute sein. Da ist es nicht ganz klar, weil theoretisch konsequent zu Ende gedacht, müsste es ja auch für den Gesamtvorstand gelten, 2/3 U27 und für den Vorstand. Aber man kann auch der Argumentation was abgewinnen, dass die Delegiertenversammlung das ist und die eben selbstbestimmt die Leute wählen. Und es wird ja auch eine Satzungsänderung diskutiert, das ist auch nichts Neues, glaube ich, dass auch der Vorstand, also der geschäftsführende Vorstand, auch von der Delegiertenversammlung gewählt wird.
Genau, vielleicht letzte Frage zu diesem Block. Wir machen den Perspektivprozess, um den CBM Westbund zukunftsfähig aufzustellen. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass Stichwort Jugendbeteiligung, Partizipation und so weiter, dass das ein Weg, ein Schritt ist, zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Würdest du, also habe ich dich richtig verstanden, oder was wären da noch weitere Schritte und Perspektiven?
Ja, weil junge Menschen ja letztlich unsere Zukunft sind. Ich komme mir immer so vor wie so ein Leierkasten, der immer wieder dasselbe sagt und als ob ich hier so ein Bingo hätte, wo ich alles einmal unterbringen muss. Aber so ist es ja. Die jungen Menschen sind ja die Zukunft auch des Verbandes. Und theoretisch müssen wir da hinkommen, dass jetzt schon die 6-, 7-, 8-Jährigen, das gibt übrigens das neue Jugendvertretungsgesetz auch vor, dass man ab 6 schon mitbestimmen darf, dass die jetzt maßgeblich Einfluss darauf nehmen, wie sieht so ein Verband eigentlich in nächster Zeit aus. Ist klar, dass ein 8-Jähriger oder 8-Jährige jetzt nicht irgendwie große Finanzentscheidungen treffen kann, aber vielleicht inhaltlich die mal ein bisschen mit reinzunehmen und dann auch wirklich Beteiligung mal ernst zu nehmen und zu sagen, bei uns bestimmen mehrheitlich junge Menschen. Und wenn die sagen, das CVM-Westbund-Logo wird in grau gestrichen, ja, dann machen wir das eben grau. Blödes Beispiel, weil das können wir gar nicht entscheiden. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine, ne? So, dass wir uns da eben selber ernst nehmen. Und das traue ich mich auch zu sagen, wenn wir uns verändern und neue Perspektiven entwickeln, dann dürfen wir auch Leute verlieren. es wird Leute geben, die sagen, das ist so nicht mehr mein CVJM. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und wir dürfen den Mut haben, dann nicht jede einzelne Person halten zu wollen, sondern dazu sagen, nee, okay, dafür erreichen wir aber vielleicht ganz viele andere neue. Und es ist dann auch okay, wenn Menschen nicht mehr weiter den Weg vom CVJM teilen.
Oder an einer anderen Stelle und in einer anderen Rolle sich weiterentwickeln auch, oder?
Ja, klar, das wäre der Optimalfall. Aber wir dürfen keine Angst davor haben und das grassiert ja oft. Oh Gott, wir werden so viele Menschen verlieren, wir werden ganz viele Menschen verlieren, die sich seit Jahren engagieren, ganz viele Menschen, die unendlich viel Geld spenden und so. Wir dürfen aber uns in einer Veränderung nicht von Angst steuern lassen, sondern von Optimismus und von der Idee, danach wird es viel besser als vorher. Und vielleicht kommen ganz neue Menschen rein, die sagen, boah, cool, das ist jetzt ein richtig cooler Weg, der CVJM hat sich voll verändert, hier ist mein Geld.
Was ein schönes Zukunftsbild und vielleicht die Überleitung zu ein paar Fragen, die ich noch im Petto habe. Und ich würde mit dir gerne bei unserer Reise rund um Partizipation, Jugendbeteiligung und die Zukunft der CVJM-Arbeit ein bisschen die Flughöhe wieder senken und fragen, was heißt denn das jetzt konkret? Vielleicht erlöse ich dich dann auch ein bisschen von dem Eindruck, du müsstest hier nur die Vorlesung halten zum SGB 8. Mal ehrlich gefragt, wir sind auf diesem Kurs weiter unterwegs, das funktioniert. Junge Menschen erleben den CVJM auch in 20 Jahren als relevanten Player für ihre Anliegen. Jendrik, wie sieht dieser CVJM für dich aus?
Der CVJM in 20 Jahren hinterfragt in ganz kurzen, regelmäßigen Abständen, ob das, was wir gerade tun, noch richtig ist. Wenn ich jetzt in dem Fall auf den Westbund blicke, dann gucken wir alle paar Jahre darauf, bespielen wir noch die richtigen Themen aus Wuppertal raus, aus all unseren Orten, wo wir sitzen. Haben wir die richtigen hauptamtlichen Foki gesetzt darauf. Das ist schon mal das eine. In 20 Jahren hat der CVJM wie selbstverständlich die Mehrheit von jungen Menschen unter 27 in den Gremien, und zwar nicht nur im Westbund, sondern auch in den Kreisverbänden, vielleicht auch dann schon eine neue Struktur. Ja, vielleicht gibt es überall Regionetze oder ein Ruhrgebietsparlament, man weiß es ja nicht. Oder und dann auch auf der Ortsvereinsebene, dass wir vielleicht dann auch vorsitzende Personen haben, die auch etwas jünger sind und die sagen, boah, ich bin jetzt hier neu reingekommen vor 3-4 Jahren, ich habe einen coolen Support vom ehemaligen Vorsitzenden, von der Vorsitzenden bekommen und darf jetzt hier weitermachen. Wo Vertrauen an junge Menschen vollkommen selbstverständlich ist und sich so ein Gesetz, was wir jetzt haben, etabliert hat und gar nicht mehr als total neu angesehen wird, sondern ja, das haben die sich vor 20 Jahren mal ausgedacht, das leben wir ja schon.
Danke. Und vielleicht davon ausgehend, damit dieses Zukunftsbild auch Wirklichkeit werden kann, was würdest du sagen zur Förderung auf diesem Weg in Verantwortung? Was können Ortsvereine und Kreisverbände vielleicht ganz praktisch tun? Worin sollten sie investieren und worin vielleicht auch nicht? Was fällt dir dazu ein?
Ich finde, die Frage ist total schwierig, unabhängig von der Frage zu beantworten, wie es generell eigentlich weitergeht, auch vor Ort. Ich denke da ganz viel daran, dass wir nicht mehr mit 540 Ortsvereinen in 20 Jahren dastehen werden, sondern bestenfalls haben sich Ortsvereine, die vielleicht kurz vor der Auflösung stehen oder die einfach wenig Ressourcen haben, mit anderen Ortsvereinen zu etwas größeren Einheiten zusammengeschlossen, sodass wir vielleicht, man darf hier ja frei denken, habe ich gehört, 300 gut funktionierende Vereine haben. So. Und wenn die dann eine relevante Arbeit vor Ort haben, dann kann man da eben sagen, so, wir bringen junge Menschen immer weiter in Verantwortung. Und das Wichtigste ist, klingt einfach, aber ihnen einfach zu sagen, du kannst das und sie auch einfach machen zu lassen. Und vor allem das Stichwort Fehlerkultur da reinzubringen, es kann auch mal Sachen schiefgehen. Dann wird eben ein Gemeindefest oder ein Vereinsfest mal so organisiert, dass keiner kommt, weil vielleicht vergessen wurde, einen Flyer zu drucken oder das Datum falsch war. Ja, dann ist das so. Aber dann wird es beim nächsten Mal umso besser. Und das darf eben auch passieren. Also wir haben oft Angst, oh Gott, dann geht irgendwas schief und dann wird es nie wieder gut und die Welt geht unter und so weiter. Nee, ich habe da schon auch das christliche Vertrauen, dass die Welt so schnell nicht untergeht. Und das können wir auch in junge Menschen setzen.
Danke. Vielleicht ist das dann die Herausforderung auch. Und jetzt gucke ich mal in die Runde gerade zu dir, Kollege, die wir hauptamtlich auch CVM-Arbeit gestalten dürfen, was das für uns dann langfristig heißt, ob es Bildungsangebote braucht, um junge Menschen auf diesem Weg in Verantwortung zu fördern, ob es nochmal Begleitung von Ortsvereinen braucht, um diese Generationenübergänge und dieses Einüben von Fehlerkultur hinzukriegen. Da bin ich sehr gespannt, was wir da auch im Perspektivprozess miteinander herausfinden werden, was Bedarfe sind, was auch Wege sind und was vor allem junge Menschen wollen.
Ja, ich glaube, dass wir zunehmend auf Begleitung gehen und dass wir wahrscheinlich auf Landesebene die Ortsvereine begleiten werden und gar nicht mehr so unbedingt auf der Kreisverbandsebene dabei sind. Und das habe ich ja eben schon mal angedeutet. Irgendwann wird sich auch die Frage stellen, wofür wollen wir eigentlich hauptamtliche Ressourcen einsetzen? Ne? Also wenn wir weniger Vereine werden, dann werden wir irgendwann auch auf Westbund-Ebene weniger und können nicht mehr jedes Thema mit einem Hauptamtlichen bespielen. Ich glaube, diese Frage muss man sich irgendwann auch stellen, das darf man sich trauen. Und meine Vision ist da schon, dass wir vor allem auf die Begleitung und Beratung von Vereinen gehen, mit speziellen Themenportfolios, zum Beispiel, ob das jetzt Jugendpolitik ist oder ob das andere Themen sind, aber schon mehr nochmal auf die Ortsebene zugehen, ja.
Ja, danke auch für diese Worte. Bevor ich gleich zu meiner letzten Frage komme, vielleicht nochmal, was ich da auch raushöre. Wir mögen ja die Frage nach dem Warum in diesem Podcast sehr. Vielleicht auch nochmal im Perspektivprozess die offene und ehrliche Frage, warum braucht es heute noch CVM-Arbeit? Warum braucht es CVM-Westbund-Arbeit? Und für euch als Ortsvereine und Kreisverbände oder von wo auch immer du zuhörst, auch die Frage, was würde eigentlich fehlen, wenn es euch nicht mehr gäbe? Was ist der Mehrwert? Warum braucht's genau die Arbeit, die ihr macht? Das finde ich eine sehr spannende Frage in dem Aufbrechen und Losgehen. Ja. Das ist mein Senf. Jendrik, was möchtest du unseren HörerInnen noch mit auf den Weg geben, wenn es um das große Thema Partizipation und die Zukünfte der CVM-Arbeit geht? Letzte Worte von dir.
Das klingt krass. Vor allem, ich fühle mich angesprochen von dem, was du gerade nochmal gesagt hast. Ich glaube, wenn wir uns als CVM jetzt trauen, bestimmte Dinge zu verändern, die wir eben schon diskutiert haben, die auch viele Leute vorher in einem Podcast schon gesagt haben, dann steht uns eine richtig gute und ich darf bestimmt auch geile Zukunft sagen hier, bevor. Denn die landeskirchlichen Jugenden haben ganz oft, bis jetzt zumindest, das Problem, dass sie immer ihre Abhängigkeit haben von der großen Landeskirche, dass da oft so ist, wir können gar nicht alles machen, wir müssen immer irgendwen fragen und so weiter. Und wenn wir jetzt als CVM unsere Stärke spielen und sagen, ey, ihr seid 7, 8 engagierte evangelische Menschen oder auch nicht evangelisch, ja, sondern eine Mehrheit, wie auch immer es dann ist, gründet ein CVM und baut einfach eure eigene Arbeit von selbst auf. Also ich glaube, wir haben da eine riesengroße Chance. Wir jetzt nicht den Verband gegen die Landeskirchen ausspielen. Aber ich glaube, wir können da auch ein guter Player sein, um vielleicht dann auch mit den Landeskirchen zusammen nochmal neue Formate einzubauen, weil wir eben die riesengroße Freiheit haben, an ganz vielen Stellen einfach zu machen, was wir gerne möchten. Und das ist ziemlich cool. Und was ich mitgeben möchte, ist bei allen Themen, die man so entscheidet, im Verein, im Kreisverband oder auch an anderen Stellen, immer mitzudenken, haben wir junge Menschen gefragt oder was würden junge Menschen sagen? Ne, es gibt ja oft so dieses Frag Mutti oder was würde Jesus dazu sagen? Nee, fragt euch mal, was würden denn junge Menschen dazu sagen und haben wir sie angemessen beteiligt oder entscheiden wir gerade wieder, weil wir denken, es könnte so sein? Und wenn wir da hinkommen, sind wir schon einen sehr großen Schritt weiter.
Also was würde Jesus sagen, dürft ihr weiterhin euch auch fragen?
Natürlich.
Gut, das wollte ich einmal nochmal betonen.
Ja. Nicht, dass wir hier und das schließt sich ja nicht aus. Ne? Also wir könnten jetzt darüber reden, ob Jesus nicht auch irgendwie junge Menschen empowered dazu hat. Ne? Aber das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Deswegen, man darf sich beide Fragen fragen.
Gut, dass im CVM sowohl das Christliche als auch der Fokus auf junge Menschen drinstecken. Und damit gebe ich zurück zu Fabi und unserer Kategorie.
Auf in die Praxis.
Genau, ich möchte euch das Padawan-Prinzip vorstellen und ich tue das als jemand, der eigentlich gar kein Star Wars-Fan ist. Ich habe den Begriff einfach übernommen von Tobi Liebmann, Grüße gehen raus. Der hat es wahrscheinlich auch irgendwoher geklaut und so weiter. Ihr kennt es ja, wir haben ja in einer Folge auch schon gelernt, dass wir Gutes einfach kopieren sollen. Das Padawan-Prinzip ist quasi ein ja, Mentoring-Tandem zwischen Erfahrenem und einem Neuling oder einer Erfahrenen und einer neuen Person. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und es ist ja, passt so ein bisschen zu diesem Generationenübergang oder Nachfolgeproblem, was Lena vorhin auch im Gespräch angesprochen hatte. Es klappt ganz oft nicht, dass eine Nachfolge gut übergeben wird und passiert, sondern irgendjemand geht einfach raus und dann kommt manchmal gar keiner nach, manchmal irgendwann reingestolpert. Und das Padawan-Prinzip versucht das ein bisschen zu verbessern und so einen Übergang bewusst zu gestalten. Und zwar gibt es verschiedene Phasen, in denen dieser Prozess ja ganz auch bewusst gestaltet wird. In der ersten Phase ja, macht die erfahrene Person und die neue Person schaut einfach zu. Man tauscht sich vielleicht schon drüber aus, aber man ist da quasi dabei. Phase 2, die erfahrene Person macht und die neue Person unterstützt dabei. Und in Phase 3 dreht es sich um, dass die neue Person in Hauptverantwortung das macht und die erfahrene Person daneben unterstützt. Und letzte Phase, Phase 4, die neue Person macht und die alte Person, die erfahrene Person, zieht sich zurück und ist nur noch als Ansprechpartner vorhanden und im Hintergrund. Und so kann man in relativ überschaubaren Phasen einen Übergang gestalten. Und zwar ganz bewusst und nicht zufällig. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und man kann voneinander lernen, wie hat mein Vorgänger das gemacht. Man kann natürlich Sachen dann auch anders machen. Und das ist ja auch immer unsere Aufforderung, Sachen zu hinterfragen und auch neu zu denken. Aber man kann auf dem, was vorher war, aufbauen und ist im Gespräch miteinander. Und so werden viele gute Dinge die und Ressourcen, die da sind, gerade von den erfahrenen Menschen, die schon lange CWM machen und so weiter, die gehen nicht verloren. Das hat ja auch Jendrik vorhin angesprochen. Und das Padawan-Prinzip ist da eine Möglichkeit. Vielleicht etwas umständlich erklärt. Es gibt bestimmt eine Übersicht in den Shownotes, wo ihr das dann nochmal nachlesen könnt. Und ansonsten schreibt uns gerne an. Mache ich mit dem Werbeblock einfach weiter? Jawohl. Okay.
Ja,
es gibt einen netten Support für eure CVDMs. Das geht jetzt vor allen Dingen an die Vereine und Kontexte, die sich auch wirklich CVM nennen. Nämlich kannst du oder könnt ihr über den CVM Westbund eure Vereins-Homepage auffrischen. Für alle, die das noch nicht gemacht haben oder auf der Suche sind nach einer neuen Homepage, die möglichst wenig Arbeit macht, wo man möglichst wenig spezifische Kenntnisse braucht und so weiter und die trotzdem letztlich gut aussieht und funktioniert. Alle weiteren Informationen dazu findest du auf der Homepage oder auch bei Instagram, Vereins-Homepage, CWM. Ein guter Support vom Westbund. Lena, wie geht's denn eigentlich mit unserem Podcast weiter?
Mit unserem Podcast geht's weiter mit der spannenden Frage. Wir reden hier immer über Aufbrüche und über Zukünfte. Wir hatten heute schon das Thema, die Menschen, die ganz viel Geld haben, die suche ich immer noch. Ich glaube, manchmal hakt's aber dran, dass wir uns gar nicht trauen, über die Zukunft zu reden, zu fragen, hey, wo geht's denn hin? Weil es kommt so dieser innerliche Zensor, haben wir eh kein Geld für. Und davor wollen wir euch ein bisschen die Angst nehmen im Gespräch mit Johannes Nielsen. Johannes ist Geschäftsführer der Wertestarter, Stiftung für christliche Wertebildung. Und wir reden zusammen darüber, wie können Aufbrüche finanziert werden und wollen euch Mut machen, die Frage nach dem Geld mal mutig anzugehen, in 2 Wochen überall da, wo es Podcasts gibt.
Und wenn du jetzt denkst, Mensch, ich hab doch Geld, dann darfst du gerne für die BMT spenden. Da gibt es nämlich die coole Aktion, dass junge Menschen einen kleinen Rabatt bekommen können, wenn sie den benötigen. Und dafür sammeln wir gerne noch Spenden. Alle weiteren Infos auf der Homepage unter BMT.
Sehr cool. Danke für diesen Hinweis. Jetzt gucke ich mal in die Runde. Unser heute etwas gestückelter Werbeblock. Gibt es noch Dinge, die gesagt werden wollen? Nö. Dann würde ich sagen, checken wir aus. Und während wir in unsere Jugend geblickt haben, als wir das Gespräch gestartet haben, schauen wir heute natürlich in die Zukunft oder die Zukünfte. Jendrik, Fabi, stellt euch mal vor, ihr könnt in 10 Jahren auf die Arbeit des CVM und alles, was sich so getan hat, draufschauen. Was würdest du dir wünschen, was sich bis dahin verändert hat? CVM in 10 Jahren, was wünschst du dir, was anders ist?
Das geht ja so ein bisschen nochmal auf das ein, was du eben gesagt hast, der CVM in 20 Jahren. Ja. Ich hoffe, dass wir es auch schon in 10 Jahren geschafft haben. Aber ich würde mir dann wünschen, dass wir uns getraut haben, Dinge fallen zu lassen, dass wir uns getraut haben, mutig zu sein, dass wir uns auch getraut haben, die unsagbaren Dinge zu sagen und zu diskutieren und ganz neue Blüten der Arbeit dadurch entstanden haben, dass wir vielleicht morsche Dinge oder verwelkte Dinge auch endlich mal abgeschnitten haben und nicht als unnötige Deko im Regal stehen gelassen haben.
Bei mir geht es in eine ähnliche Richtung. Ich bin sehr an dem Mut hängen geblieben, von dem Jendrik ganz viel erzählt hat. Ich hoffe, dass wir es geschafft haben, zu einem ja noch stärkeren Wir zu werden als Westbund, aber vor allen Dingen auch als CVM-Bewegung insgesamt. Da haben viele ihren Blick meiner Meinung nach sehr, sehr eng oft. Und ich glaube, ein Schlüssel ist, dass wir es schaffen, den zu weiten und zu begreifen, dass wir alle zusammen CVM sind und dass wir den Mut haben, es auch zu gestalten und einfach zu machen und das Ohr an der Jugend zu haben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, letztlich geht es um Beziehungen. Und dann ja, nah an der Jugend zu sein, Beziehungen zu bauen und den Rest, oder der Rest liegt nicht in unserer Hand.
Und ich packe noch dazu, dass ich mir wünsche, dass wir sagen, dieser Perspektivprozess damals, der war eine richtig gute Idee, dass wir, ich sage jetzt nicht, wie alt wir drei dann in 10 Jahren eigentlich sind, begeistert dastehen und zuschauen, was die jungen Menschen, die dann, ich sag mal, führend in Verantwortung sind, was die für geniale Ideen haben, wie CVM aussieht. Und ich wünsche mir vor allem, dass wir dann mehr Klarheit haben, vielleicht anknüpfend an die Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe, wer wir sein wollen, was vielleicht in einer Zeit, wo sich auch vieles verändert, wo vielleicht es auch gilt, in den nächsten 10 Jahren manch Liebgewonnenes loszulassen, dass wir sagen, hey, das sind wir, das ist CVM, da haben wir Bock drauf und das prägt unsere Arbeit und wir feiern zusammen, ja, wieder neue Dinge Wirklichkeit werden und bewährte Dinge irgendwie vielleicht wieder auch neu zum Leben erwachen. Das wünsche ich mir.
Und dass wir die Hoffnung und die Zuversicht vielleicht wiedergefunden haben, dass es gut wird. Also das fand ich vorhin auch von dir, Jendrik, noch echt stark, dass du das so betont hast und dachte so, ja, das braucht es an vielen Stellen viel, 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 viel mehr. Es wird gut.
Was ein schönes Schlusswort. Danke für das Gespräch. Danke, Jendrik, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Und wir sagen Tschüss, bis in 2 Wochen.
Ciao, ciao.
Tschüss.